Ja, durch diverse Umstände habe ich schon länger nicht mehr hier vorne gestanden, merke ich gerade. Wir wollen heute weitermachen im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4b. Noch ein wenig Blick in die Zukunft. Das nächste Mal wird der Paul aus Osterholz kommen und hier predigen. Und das Mal da drauf wird Sven predigen, derweil Tizis auch im Urlaub sind. Ja, ich glaube, wir sind die Letzten, die jetzt für 2 Wochen dann in Urlaub fahren. Hier sind auch noch einige Exemplare der vergangenen Versammlungen, wem da noch etwas fehlt. Und die heutige, was ich euch heute mitgebe, sieht ein bisschen anders aus als sonst. Das sieht so aus. Das könnt ihr dann aufklappen. Mir ist hinterher eingefallen, hätte ich auch dahinter heften können. Und dann geht das mit der Predigt los. Das erste ist ein Auszug aus dem Rienecker zum Stichwort Herrlichkeit. Das ist nicht viel, aber immerhin vielleicht ein Gedankenanstoß. Und um dieses Thema soll es auch heute gehen. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich habe das ja vor einigen Wochen schon in die Gruppe gestellt. Wer sich vorbereiten möchte, von dem erwarte ich das nicht, aber dem sei es empfohlen, 2. Mose 19 bis 34 zu lesen. Das ist eine ganze Ecke. Hat das jemand gemacht? Eine immerhin, ich auch. Auch überflogen. Wenn ihr jetzt ganz schlau gewesen wäret, dann hättet ihr vom Heiligen Geist autorisiert und vom Mose selbst gekürzt das Ganze in 5. Mose nachlesen können. Das wären nur 2 Kapitel gewesen. Aber auf diese Weise kommt man dann zur Bibel lesen. Ja, ich hatte beim letzten Mal, wo wir den Vers 4 und den Zusammenhang am Wickel hatten, das zwar vorgelesen, aber ich bin nicht drauf eingegangen, und zwar auf diesen zweiten Teil von Vers 4. Ich lese noch mal aus dem Zusammenhang vor. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das bezieht sich ja auf das, was vorher da geschrieben wurde. Ist jetzt für uns nicht ganz so wichtig. Für die Predigt meine ich jetzt, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein versenkt worden sind, in seinen Tod versenkt worden sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe oder durch die Versenkung in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nochmal, wir sind begraben worden durch die Versenkung in den Tod, damit, das ist also, da hat etwas stattgefunden, damit etwas mit uns passiert. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wenn wir ein bisschen aufpassen können, uns ein bisschen konzentrieren können, das ist nicht immer ganz einfach, das weiß ich aus eigener Anschauung, dann wissen wir erstens, Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden. Was jetzt die Herrlichkeit des Vaters ist, ist noch eine andere Sache, zumindest erstmal logisch, steht hier, Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden. Und so wie er durch die Herrlichkeit auferweckt worden ist, so sollen wir auch oder so wandeln wir auch in einem neuen Leben. Zweite Aussage, ist auch logisch, ja? Also nur einfach nur, auch wenn wir den Inhalt noch nicht ganz begriffen haben, von der Logik her können wir sagen, ja, das ist so. Was bedeutet das? Also wie ist Christus aus den Toten auferstanden? Und zwar durch die Kraft und die Autorität der Herrlichkeit des Vaters. Die Herrlichkeit des Vaters, Sven kann das immer so schön zusammenfassen, ist die Summe seiner Vollkommenheiten. Dazu gehören Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit, Einfachheit, Einheit, also Einfachheit. Er ist eins, ja, nicht aus verschiedenen Dingen zusammengebaut. Einheit, Freiheit, Ewigkeit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Liebe, Souveränität, Unendlichkeit, Unveränderlichkeit, Wahrheit, mag noch manche mehr geben, das, die Summe davon, stellt die Herrlichkeit Gottes dar. Also nachvollziehbar? Ja, ne? Also noch nicht in der Tiefe, ja, aber von der Logik her schon. Also diese Herrlichkeit, diese Summe seiner Vollkommenheiten hat Christus aus den Toten geholt und schenkt uns neues Leben. Das Wandeln im neuen Leben geschieht durch die Autorität und Kraft der Herrlichkeit des Vaters. Gleich wie so. Ja, das ist die Satzkonstruktion. Gleich wie das passiert ist, so passiert auch das. Also, unsere Versenkung, unsere Einsmachung mit Christus im Tod und natürlich auch in der Auferstehung hatte einen Zweck, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und es ist unschwer zu erkennen, die Erlösung geschah nicht zum Selbstzweck, sondern ist Tor zu neuem Leben. Wir können uns glücklich schätzen, erlöst worden zu sein, aber wir sind zu etwas erlöst worden, und zwar zu neuem Leben. Das neue Leben erarbeiten wir uns nicht, sondern wir haben es bereits geschenkt bekommen. Jetzt mag vielleicht jemand sagen, habe ich noch nichts von gemerkt. Kann sein. Aber Tatsache ist, wir haben es bereits geschenkt bekommen. Das heißt auch, dass wir bereits darin wandeln. Es ist nämlich keine Aufforderung, sondern eine Feststellung. Wenn ihr euch die Verse anseht hier von 6 Vers 2 bis 10, dann ist das alles eine Beschreibung eines Ist-Zustandes. Das ist wichtig, das müsst ihr euch merken. Ab Vers 11 kommt dann die Beschreibung eines Soll-Zustandes. Also bis Vers 10 dürfen wir erstmal nur zur Kenntnis nehmen, was alles geschehen ist. Und ab Vers 11 brauchen wir erst anfangen zu handeln. Ja, es wäre schön, wenn ihr vielleicht auch Bibel mit auf dem Schoß habt, dass ihr das eine oder andere mitlesen könnt. Ein Leben, in dem man nicht wandelt, ist kein Leben, oder? Ist der Tod. Im Tod kann man nicht wandeln. Also ich habe noch nie eine wandelnde Leiche gesehen. Aber die Frage ist, wie wandeln wir? So wie im alten Leben? Wir wandeln irgendwie immer. Wir wandeln jetzt mit dem alten Leib in neuem Leben. Die Frage ist nur, wie. Wenn wir so weiter wandeln wie im alten Leben, dann passt das nicht zusammen. Dann hätte Gott uns auch kein neues Leben schenken müssen. In neuem Leben wandeln heißt in einer Stellung und damit in einer neuen Gesinnung wandeln. Wir sind im Bild gesprochen aus der Macht des Pharao befreit. Wir sind aus der Knechtschaft der Sünde geholt und in ein neues Leben hineingestellt worden. Und wir merken, wir haben eine andere Wahrnehmung. Ja, das ist ein wunderbarer Ausdruck. Wir haben eine andere Wahrnehmung. Sven hat das mal so gesagt, wie eine Glasscheibe von oben, runter. Wir sehen den anderen noch, aber irgendwie denkt der plötzlich anders. Nein, der denkt nicht anders, der denkt immer noch so wie vorher. Ich denke anders. Mit dem neuen Leben habe ich ganz andere Interessen, andere Zuneigungen, andere Motive, andere Zielsetzungen, also eine ganz andere Art zu denken bekommen. Und das merken die Leute. Und das merkt auch deine Schwiegertochter. Die merkt das. Ist doch nicht schön, ne? Und sie merkt, dass sie als Fachkraft in der Sozialpädagogik, ja, und als Lehrerin, kommt sie mit so einer ganz einfachen Frau nicht klar. Ja, das könnte auch irgendein Professor sein, würde sie auch nicht mit klarkommen. Ja, einfach nur, weil sie den Heiligen Geist nicht hat. Aber Helga hat ihn. Und das ist der Unterschied. Es ist aber ein neues Leben im alten Leib. Israel ist noch nicht in Kanaan angekommen. Sie finden sich plötzlich in der Wüste wieder. Wunderbarer Durchzug durchs Rote Meer. Und plötzlich gehen die Augen auf, sie sind in der Wüste. Erstmal kommt noch ein Loblied, dass Gott sie gerettet hat, aber da merken sie, huch, hier gibt es nichts zu essen, hier gibt es nichts zu trinken, hier ist langweilig. Ja, wir wollen Brot, wir wollen Wasser, wir wollen Fleisch. Sie finden sich zwar in der Wüste wieder, aber befreit. Und jetzt gilt es nicht mehr mit gebeugtem Rücken, die Ziegel für den Pharao zu streichen, um damit die Pyramiden zu bauen und sonstige Denkmäler, sondern erhobenen Hauptes in das Land Kanaan einzuziehen. Und am Ende wirst du gefragt, wie hast du das angestellt? Wie bist du in dieses neue Land reingekommen? Wie hast du es eingenommen? Es wird sogar Gericht darüber geben, 2. Korinther 5, Vers 10. Da wird an jeder von uns gefragt werden, wie bist du in deinem neuen Leben gewandelt? Und da wirst du sagen, lieber Herr, ich habe mir Mühe gegeben. Und dann sagt der Herr zu dir, du hast dich leider umsonst bemüht. Mit Mühe kann man nicht im neuen Leben wandeln. Und dann wirst du mit aufgerissenen Augen erschrocken fragen, ja, aber Herr, wie denn? Durch die Herrlichkeit des Vaters. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber wie soll man das erklären? Ich frage euch, was ist das Extremste, was es überhaupt gibt? Was all unsere Vorstellungskraft sprengt? Das Allumfassendste, Allunendlichst Extremste? Myriaden hast du gerade gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Zahl ist, so wie Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Kommt dann Myriaden oder ist Myriaden einfach nur ein Begriff für viel? Also unzählbar. Ja, unser Enkel meinte, eins ist eins, zwei sind viele und sechs ist unendlich. Ja, also so sind Myriaden unendlich. Also das Allumfassendste, Allerunendlichst Extremste ist die Herrlichkeit des Vaters. Wir haben so einen Hauch einer Vorstellung. Der Wandel im neuen Leben geschieht durch Autorität und Kraft der Herrlichkeit des Vaters. Wenn das so ist, dann steht uns zumindest, das wissen wir schon mal, eine unendliche Quelle in Quantität und Qualität zur Verfügung. Und das beruhigt, weil wir die auch brauchen. Jetzt habe ich nach einem biblischen Vorbild, einem Beispiel gesucht, anhand dessen wir uns vorstellen können, was das bedeutet. Und ich habe Mose ausgesucht. Mose, ganz kurz die Vorgeschichte, ja, ist da in der Wüste, Schafe hüten, alles easy. Er hat sich aus dem Staub gemacht, ist schon 40 Jahre her, denkt keiner mehr dran. Und dann kommt der Herr und ruft ihn. Und dann gibt es ja diese Diskussion, ihr werdet die wahrscheinlich kennen. Und am Anfang fragt Mose, was soll ich denn sagen, wer mich gesendet hat? Kann ja jeder kommen. Sag ihnen, der ich bin, hat dich gesendet. Ja, alles klar, der ich bin, hat mich gesendet, gut. Das werden sie mir wahrscheinlich sowieso nicht glauben und so weiter und so fort. Ja, und ich kann auch schlecht reden und das funktioniert nicht. Und am Ende sagt ja Mose, schick einen anderen. Aber schick wen du willst, aber nicht mich. Ja, aber Mose geht dann doch, Gott schenkt ihm ja einen Beistand in Form von Aaron, hat ihm später auch das ein oder andere Problem eingehandelt. Aber dann merken sie, da tut sich was. Die Plagen. Und dann dürfen sie am Ende dann doch ausziehen, aus Ägypten heraus. Sie nehmen ja das ganze Gold aus ihrer Nachbarschaft mit. Die ganzen, sie plündern es aus auf Geheiß von Yahweh. Und dann dieser herrliche Durchzug durch das Rote Meer. Das ganze komplexe Geschehen am Berg Sinai, ihr merkt schon, das ist also, da ist Substanz, ja, da könnte man mehr drüber predigen. Und dann die Begegnung mit dem Herrn, 2. Mose 19, von da an die ganze Vorbereitung. Deswegen habe ich gesagt, wer mag, mag das lesen. Die Begegnung auf dem Berg, in der Wolke, die ersten Gesetzestafeln, die Rechtsbestimmungen. Und immer wieder, das ist ja nicht nur einmal geht er da hoch, sondern er kommt ja immer wieder runter. Er unterredet sich mit den Ältesten, das Volk bekommt davon etwas mit. Und das Volk sagt immer wieder, das kommt häufiger vor, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Gar kein Problem, machen wir alles. Ja, dann Mose sieht die Stiftshütte im Original und dann kommt er runter mit seinen zwei Gesetzestafeln unterm Arm. Josua ist mit ihm. Und da hören sie schon irgendwie so ein Geräusch. Josua meint, das ist Wechselgesang. Oder nee, was meinte Josua? Na, jedenfalls merken sie genau, nee, das ist es nicht. Kriegsgeschrei, genau. Es war Party. Es war Götzenparty. Ja, und Mose hat das sofort rausgehört. Sie kommen näher, Mose sieht das und er hat das noch im Hinterkopf. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und was er gesagt hat, trägt er unter seinen Armen. Alles gebrochen, alles hinfällig. Und er zertrümmert diese beiden Gesetzestafeln. Ja, er ist wütend, er ist traurig, er ist frustriert, vor allen Dingen ist er zornig. Ja, er bringt das gute Gesetz und was ist? Genau das Gegenteil. Also Mose zerbricht die Gesetzestafeln. Und dann, das lesen wir dann im 5. Mose, Gottes Trachten, Israel zu vernichten. Er hat Abraham, Jakob und Isaak versprochen, ich werde ein großes Volk aus dir machen. Und versprochen ist versprochen. Und jetzt geht er, also menschlich gesprochen, ja, bildlich gesprochen, geht er zu Mose und sagt, weißt du was, Mose? Das Volk kannst du vergessen. Wir werden das vernichten und dann mache ich aus dir ein großes Volk. Was hältst du denn davon? Und Mose hätte sagen können, ja, gute Idee, das wollte ich schon immer, machen wir mal. Ja, neues Glück, naja, egal. Neues Spiel, neues Glück. Nein, Mose besteht diese Prüfung. Das ist eine Prüfung, eine Barmherzigkeitsprüfung für Mose. Mose sagt, Herr, wenn du das tust, dann werden die in Ägypten sagen, das ist ein toller Gott, ne? Da führt er sie noch durchs Rote Meer und dann reicht die Kraft nicht mehr. Dann löst sich da alles auf. Ja, dann wird das Volk sogar vernichtet. Was ist das für ein Gott? Das ist kein allmächtiger Gott. Und das ist Mose wichtig. Die Ehre Gottes ist Mose wichtig. Israel ist egal. Mose ist egal. Ist alles egal. Die Ehre Gottes ist ihm wichtig. Und deswegen sagt Mose zum Herrn, nee, das lassen wir mal lieber bleiben. Denn dann wird das passieren, dass deine Ehre mit Füßen getreten wird. Also Mose besteht diese Prüfung. Er bittet für Israel. Und wenn wir denn mal aufschlagen mögen, 2. Mose 33. Vielleicht sollte ich erstmal nochmal 33, 1 bis 5 lesen. 2. Mose 33. Die Verse 1 bis 5. Der Herr spricht zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hittiter, Pherisiter, Hevisiter, Jebusiter vertreiben. Ich will dich bringen in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte einen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich tun will. Und da rissen die Kinder Israels ihren Schmuck ab am Berg Horeb. Also Gott sagt, ich nehme einen Engel, ich schicke einen Engel vor dir her. Ich selber werde mich ein bisschen außen vor halten. Ich kann nicht mit dir ziehen. Ja, ein paar Meter, du wärst vernichtet. Und jetzt nach all dem, Kapitel 33 immer noch, Vers 12, spricht Mose zu dem Herrn. Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Irgend so ein Engel, ja. Aber wer ist das? Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Mit anderen Worten, wenn du nicht mitkommst, können wir gleich hier bleiben. Dann können wir gleich hier verrecken. Das bringt alles nichts. Und dann in Vers 14 spricht Gott: Soll ich selbst mitgehen? Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und Mose sagt: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Ohne dich in unserer Mitte können wir es vergessen. Ich will auch keinen Engel. Ich will dich. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Nicht, weil Israel so groß ist, sondern weil der Herr in der Mitte ist. Gut, der Herr lässt sich drauf ein. Er beruhigt Mose. Mose kommt zur Ruhe. Und als er zur Ruhe gekommen ist, will Mose nur noch eins. Vers 18. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und das ist der erste Schritt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Angesichts der unmöglichen Umstände, von mir aus ein neues Leben zu führen, komme ich immer wieder zu dem Punkt, nur noch er. Mein ganzes Verlangen, deine Herrlichkeit sehen. Wir haben es heute Morgen so wunderschön gesehen in dem Fischzug. 7 Spezialisten fangen nichts. Und als sie das erkennen müssen, ist das Frühstück schon fertig. Das ist immer das gleiche Prinzip. Wir morkeln und basteln und mühen uns immer bis zu diesem Punkt. Das bringt doch alles nichts. Und Paulus betet dafür, dass die Epheser erleuchtete Augen ihres Verständnisses bekommen. Epheser 1, Vers 18. Erleuchtete Augen ihres Verständnisses bekommen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen. In dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hier haben wir wieder genau das gleiche Prinzip. Es ist die Macht und die Herrlichkeit, die Kraft Gottes, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraftwirkung an uns. Mose hatte ein tiefes Verlangen zu wissen, wer denn dieser große Ich Bin war, der ihn zum Pharao geschickt hat. Er wollte sein Wesen, seinen Charakter kennenlernen. Und Gott erhörte Mose. Und er ließ ihn zumindest seiner Herrlichkeit von hinten nachschauen. Gott hat gesagt: Du kannst mein Gesicht nicht sehen. Wenn du mein Angesicht siehst, bist du tot. Ja, und diese herrliche Fürsorge Gottes für Mose, ihn in eine Felskluft zu stellen, seine Hand über ihm zu halten, auszurufen: Jahwe, Jahwe. Ja, und ich habe es gerade nicht aufgeschlagen, fällt es gerade nicht ein, denn große Güte und Barmherzigkeit zieht an Mose vorüber und er darf hier nachblicken. In 2. Mose 33, können wir ja nochmal aufschlagen, 2. Mose 33, 20, da sagt Gott zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann, das geht eine ganze Ecke, ich habe euch das aufgeschrieben. Wenn Gott jemand seine Herrlichkeit offenbart, tut er das in einer ganz bestimmten Absicht. Er ließ Mose seine Herrlichkeit schauen, um ihn durch diese Erkenntnis zu verändern. Das ist nicht einfach nur irgendein Highlight in Moses Leben, sondern das verändert ihn. Und dasselbe gilt auch heute für uns. Gott offenbart seine Herrlichkeit, um uns in unserer täglichen Nachfolge gewiss zu machen. In Christus sehen wir klar und deutlich, wer Gott ist. Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und es geht ja um die Herrlichkeit des Vaters. Als unser Herr Mensch wurde, war er die eine umfassende Offenbarung des Wesens Gottes. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dasselbe gilt auch für die heutigen Menschen. Seht ihr, der Herr vor ihm, an ihm vorübergeht, ja, und sagt, der Herr, der Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, voller Gnade, großer Gnade und Treue. Dann in Vers 8, 34, Vers 8, neigt sich Mose schnell zur Erde und betet an. Und hier sehen wir den ersten Sinneswandel. Mose wird vom Macher zum Anbeter. Und dieser Schritt, wenn wir diesen Schritt nicht erleben, vom Macher zum Anbeter zu werden, dann ist das alles umsonst. Wir, die wir in Christus sind, sollen genauso verändert werden, dass wir das liebende, vergebende, barmherzige Wesen Gottes zum Ausdruck bringen. Paulus sagt, dass die Betrachtung der Herrlichkeit Gottes die Kraft hat, den Betrachter zu verwandeln. Weiß noch jemand, wo steht? Den müsst ihr euch mal merken. 2. Korinther 3, Vers 18. Den Satz müsst ihr euch einfach mal merken. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist des Herrn geschieht. Und das ist die erste Auswirkung der Herrlichkeit Gottes, eine Veränderung unserer Beziehung zu ihm. Die zweite Auswirkung der Herrlichkeit Gottes ist eine Veränderung unsererseits. Gott schenkt Mose einen Blick auf seine Herrlichkeit, habe ich eben vorgelesen, und Mose neigt sich schnell zur Erde und betet an. Er wird vom Macher zum Anbeter. Mose war so bewegt über das, was er sah, wie geduldig und gütig Gott zu seinen Kindern ist, und zwar auch zu denen, die ihn betrüben, denn das ist ja vorher geschehen, dass er den Herrn voller Ehrfurcht anbetete. Mose betete Gott in einer Situation an, in der er nicht viel Hoffnung für Israel hatte. Er wusste, wie unbeständig und wankelmütig sein Volk war. Er wusste um die Götzen, die seine Leute mit sich rumschleppten, teils heimlich, teils unheimlich, die kleinen Götterfiguren aus Gold und so weiter. Ja, die Hütte des Moloch und das Bild des Remphan, und das haben sie alles mit sich rumgetragen da. Das vergisst man manchmal. Mose wusste Bescheid, was für ein Volk er da führen sollte. Und er muss gedacht haben, wie soll ich dieses halsstarrige Volk denn bloß zusammenhalten? Wann wird Gottes Geduld mit ihrem Götzendienst ein Ende haben? Aber der Herr hatte nicht die Absicht, sein Volk zu vernichten. Das hat er ja Abraham, Jakob und Isaak versprochen. Das alles war erstmal eine Barmherzigkeitsprüfung für Mose. Der Herr fragte ihn, wie wirst du mich dem Volk darstellen? Als strafenden Gott, der nur auf Gericht aus ist? Oder als barmherzigen und langmütigen Gott, der stets bereit ist zu vergeben? Das war Offenbarung, Herrlichkeit Gottes. Und sie brachte Moses Herz zur Ruhe und er betet an in Vers 9. 34, Vers 9. Und er sprach, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Er sagt sinngemäß, Herr, du hast gesagt, du würdest Tausenden ihre Sünden und Vergehungen vergeben. Bitteschön, hier stehen sie. Wir sind alle störrisch und brauchen Vergebung. Gib uns deine Gnade. Vergib uns unsere zahlreichen Sünden. Die Kenntnis seiner Herrlichkeit, ja, seines Wesens und Charakters brachte Mose und bringt auch uns zur Ruhe. Jetzt bringt Mose 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg zu, ohne zu essen und zu trinken. Mose macht neue Steintafeln und Gott beschreibt sie neu. Und er macht sich auf den Weg zum Lager zurück. Es war das gleiche Volk wie beim ersten Mal, nur ohne goldenes Kalb, aber immer noch das gleiche Volk, immer noch die gleichen Götzen, immer noch die gleiche Gesinnung. Aber Moses Haltung hat sich komplett verändert. Wenn wir das nachlesen, 2. Mose 34, 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, wie er mit ihm geredet hatte. Sein Angesicht strahlt so, und er weiß es noch nicht mal selber, dass die Kinder Israel es nicht wagen, sich ihm zu nähern. Moses Autorität kommt nicht mehr aus ihm selbst, sondern für alle sichtbar aus dem mächtigen Jahwe. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die das verändert. Paulus schreibt von sich, dass es Gott gefallen hatte, seinen Sohn in Paulus zu offenbaren, damit er ihn unter den Nationen verkünde. Das hättet ihr mal ein paar Monate vor Paulus Bekehrung immer erzählen sollen. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, damit du zu den Nationen gehst. Und Paulus, ich zu den Nationen? Das hätte er nie wäre ihm das in den Sinn gekommen. Erst durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und die Offenbarung, die Mose zuteil wurde, war so herrlich, dass er ein strahlendes Gesicht bekam. Das heißt, er wurde verändert, aber sie verblasste mit der Zeit. Und immer wenn er in das Zelt der Begegnung ging, wurde sie aufgefrischt. Und jetzt denkt ihr vielleicht, das möchte ich doch auch mal erleben, oder? Das möchte ich mal, so ein glänzendes Gesicht bekommen, ja, so verändert werden durch das, was Mose da erlebt hatte. Aber Johannes schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und er schreibt, sinngemäß in Jesus Christus hat Gott uns die Fülle seiner Herrlichkeit offenbart. Wir sahen seine Herrlichkeit verkörpert in einer Person. Und wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn sogar angefasst. Oh, jetzt denkt ihr vielleicht, oh, das möchte ich auch mal erleben. Ja, ich möchte den Herrn Jesus sehen, ich möchte mit ihm sprechen, ich möchte ihn anfassen, ich möchte von ihm berührt werden. Wir haben heute noch was viel Herrlicheres als das, was Johannes erlebt hatte. Heute sehen wir die Fülle der Herrlichkeit nicht nur, sie wohnt sogar in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27, genau das, was da auf der Rückseite von der Zeitschrift stand. Das passt alles zusammen. Und sie strahlt in unserem Herzen auf. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Die Gnade ist, Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und wer ist diese Gnade? Sie ist Jesus Christus, voller Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Liebe. Und diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Also es geht. Und das führt zur dritten Auswirkung der Herrlichkeit Gottes, eine Veränderung in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Sobald wir diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes empfangen haben, können wir andere Menschen einfach nicht mehr so behandeln wie bisher, weil wir ja eine andere Sichtweise haben. Das alles ändert sich plötzlich. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Christus sagt uns, du hast meine Herrlichkeit gesehen. Du kennst mein Wesen. Du weißt, wie ich bin. Ich möchte, dass andere Menschen mich in dir sehen. Er sagt, seid anderen gegenüber barmherzig, wie euer Vater euch gegenüber barmherzig ist. Und das bedeutet, nehmt euch das Elend anderer zu Herzen, um ihnen Trost und Linderung zu geben. Barmherzig zu sein bedeutet, den Kummer einer anderen Person auf sich zu nehmen. Das schließt auch diejenigen ein, die uns verletzt haben. Das ist vielleicht das, was wir uns besonders merken müssen. Das ist genau das, was unser Herr für uns schon immer getan hat und tut. Wie oft hat Jesus dein Elend, das durch deine Sünde hervorgerufen wurde, auf sich genommen und dir stattdessen Trost und Vergebung geschenkt? Wie oft hat er deine Tränen abgewischt, die durch deine Sünde verursacht wurden und die durch sein Wort und dir durch sein Wort einen Zuspruch gegeben? Und das tut er immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wie können wir in unseren Herzen anders regieren, als das Elend und den Schmerz eines Menschen auf uns zu nehmen, von dem wir wissen, dass er leidet? Wem sich die Herrlichkeit des Herrn offenbart hat, der weiß, wie herrlich es ist, seine Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung zu erfahren. Und der wird durch diese Herrlichkeit verändert. Jetzt wird nicht nur er verändert, die vierte Auswirkung der Herrlichkeit Gottes ist, meine Veränderung verändert andere Menschen. Als Mose nämlich, 2. Mose 34, 29, vom Berg heruntersteigt, hat er die beiden Tafeln wie zuvor in der Hand. Das Volk ist das gleiche geblieben, aber Mose zerschlägt sie nicht mehr im Zorn, vor dem sich die Kinder Israels fürchten müssen. Die Kinder Israels fürchten sich vor was ganz anderem, nämlich vor dem strahlenden Angesicht. Haben die sich gefürchtet? Sie haben gemerkt, mit dem ist was passiert. Und dann, ich raff das alles zusammen, fangen sie an, freiwillige Gaben für den Bau der Stiftshütte zu bringen. Und die Stiftshütte ist ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde. Also, wiedergeborene Gläubige, die die Herrlichkeit Gottes angefangen haben zu verstehen und zu erleben, die bringen was dazu. Die bringen etwas mit. Sie bringen freiwillige Gaben für den Bau der Stiftshütte, / Gemeinde. Jeder trägt etwas dazu bei. Und warum ist das so wichtig, dass es freiwillig war? Das wird besonders betont. Es wird mehrfach besonders betont, dass das freiwillig war. Was meint ihr? Warum ist das wichtig, dass es freiwillig ist? Weil an der Reaktion des freiwilligen Herzens kann man seine wahre Gesinnung ablesen. Deswegen erheben wir zum Beispiel keinen Mitgliedsbeitrag. Also da würde mir alles hochkommen, wenn wir jetzt sagen würden, du willst Mitglied werden. Das kostet dann aber 50 Euro im Monat, ne? So. Und wir sagen, was du gibst, das gibst du. Und das ist freiwillig. Und alles, was wir hier tun, dass ihr hier heute Morgen seid, ist hoffentlich freiwillig geschehen. Und nicht aus Zwang. Wir legen euch das zwar immer wieder sehr nah. Hier oben wird das Sofa ausgetauscht, deswegen ist es ein bisschen lauter hier. Genau. Ja, freiwillig. Weil an dem, was dann kommt, kann man ablesen, was im Herzen ist. Vorher haben sie sich doch ihren Schmuck abgerissen, haben den zusammengeschmissen und ein goldenes Kalb draus gemacht. Jetzt gehen sie hin, reißen sich ihren Schmuck ab für die Stiftshütte, um das alles zu vergolden. Sie geben nicht nur Gold, sie geben alles, was man braucht. Ja, Seekuhfelle und Akazienholz und Bronze oder wie wird das mal genannt? Erz. Bitte? Erz. Genau, danke. Silber. Das geben sie alles her zum Bau der Stiftshütte. Hat sich komplett geändert in ihrer Gesinnung. Vorher goldenes Kalb, jetzt Stiftshütte. So viel, dass Mose irgendwann hingeht und dem Volk wehren muss. Moment, es reicht. Lass stecken, ja. Wir haben genug. Das möchte ich mal erleben, dass wir in der Gemeinde genug haben und sagen, bleib mal nicht zu Hause. Lass mal stecken, ja. Es reicht. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit, ja. Und nein, ich will aber. Ja, so wird... Sind die Kinder Israels verändert worden durch die Veränderung des Mose. Und als dann die Stiftshütte fertig war, bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Kann man das nicht herrlich anwenden auf seine Gemeinde? Die Herrlichkeit Gottes erfüllt seine Gemeinde. Wir sind begraben worden durch die Versenkung in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und das ist die Veränderung, die geschieht, wenn wir Gott das an uns tun lassen. Herr Jesus Christus, du stehst bereit, alles steht für uns bereit. Das kann man mehrfach nachlesen und wir wissen, dass du nicht lügen kannst. Du hast es Abraham, Jakob, Isaak, hast du es versprochen. Und du hast es eingehalten und du wirst es einhalten. Und so dürfen wir auch voller Erwartung auf das sehen, was du noch an uns tust und was wir noch erleben werden. Und wenn wir dann bei dir sind, Herr Jesus, im Himmel, dann werden wir dich sehen, wie du bist. Und dann wird das Lob und das Gebet kein Ende finden. Dann werden wir nicht mehr beschwert sein durch einen alten Leib, sondern wir werden einen neuen Leib bekommen haben, der uns nicht mehr im Wege steht. Und das alles von dir aus. Herr Jesus, ich bete dafür, dass wir uns von dir verändern lassen, dass wir dich an uns arbeiten lassen und dass wir deine Herrlichkeit immer wieder neu schauen dürfen und, Herr Jesus, erkennen dürfen, wer du bist, auf das wir verändert werden. Ich habe Dank, dass du das zugesagt hast und dass wir uns darauf verlassen können. Amen.